Gibt es davon eins?
Bestimmt.
Ja, bestimmt. Also meine App hat die ganzen Trainingspläne von James McAvoy, Ben Affleck und Wonder Woman, hier Gal Gadot und so, weil das der Trainer war. Und dann habe ich jetzt den Batman-Plan mal angefangen. Dauert 4 Wochen. Sieht ganz gut aus. Bin gespannt.
Sehr gut. Ja, wir sind hier. Herzlich willkommen. Bei Daumenkino. Neben mir sitzt Raphael. Und
bei Daumenkino, dem Sportprogramm
ihres Vertrauens. Genau, und hat gerade von seinem neuen Sportprogramm erzählt, weil ich mir ehrgeizig vorgenommen habe, diese Woche jeden Tag zum Sport zu gehen.
Jeden Tag. Nee, ich mache nur 5-mal die Woche. Ich mache nur 5-mal die Woche, will ich übertreiben.
Sporty Boy. Ja. So, und damit, wie gesagt, Raphael sitzt neben mir. Ich bin Ann-Sophie. Wir sind Daumenkino. Und wir haben heute quasi special, nicht richtig special, aber ja, wir haben 3 Filme mitgebracht.
Genau, regulär ja immer 2, aber heute mal 3, weil es war ja Weihnachten und Neujahr und
ich war krank
dazwischen. Und Ann-Sophie war leider auch krank, aber genau. Das fällt euch bestimmt alles nicht auf, weil
wir haben
das ja wann immer.
Genau, Special-Folge haben wir ja dazwischen geschoben, ganz galant, so wie wir sind.
Genau.
Und jetzt haben wir 3 Filme, was aber auch gar nicht so schlimm ist, denn den ersten hast nur du gesehen.
Ja.
Da war ich nicht dabei. Und da warst du auch so semi-begeistert, sagen wir es mal so.
Bin fast eingeschlafen, muss ich sagen. Also, aber das ist auch nicht mein Thema. Ne?
Ja,
also, es geht hier um den Film Judy. Ja, das ist Judy Garland, ist eine legendäre Performerin aus Amerika, beziehungsweise auch Schauspielerin. Ich habe tatsächlich hier die Reise, wie heißt der hier, Oz.
Hier?
Wie heißt der Oz-Film hier? Die. Das ist ja
Zauberer von
der
Oz.
Der Zauberer von Oz, genau. Das,
wow! Das hat richtig lange. Der Zauberer, der Zauberer.
Genau, das ist irgendwie so ein Film 1937, 40, irgendwie
damit
sowas.
Ist sie bekannt geworden, ne?
Damit war sie war ja Kinderschauspielerin und das war so eine ihrer großen Rollen, weil da musste sie auch singen und das konnte sie sehr gut. Und ja, der Film Judy fängt quasi da auch an, also dass man da so sieht, okay, das ist so ihre Vergangenheit, geht dann aber ganz schnell in ihr Alter, wo sie dann schon gleich mal, was ist sie da, 50? Ja, Anfang
schon
50.
Etabliert, erfolgreich, quasi schon wieder auf dem Absteigen.
Erfolgreich,
oder auf
total
der Höhe
drogen- und alkoholabhängig. Ach, ihre Stimme ist eigentlich nicht mehr die sie mal war. Und ja, Performance oder Perform macht sie jetzt auch nicht mehr so richtig. Also ist ein bisschen Probleme mit dem Geld. Hat 2 Kinder, geschieden ist sie. Und da fängt quasi der Film dann auch an, dass es dann so ja, auf dem absteigenden Zweig ist. Und mal sehen, wie es dann mit so der letzten Tour in London wird die dann auch, also Tour, sage ich mal, es ist einfach eine Konzerthalle in London, wo sie ein paar ja, Sachen, wo sie
Songs-Auftritte
hat,
ja,
ne?
Genau.
Und das ist auch die Zeit, wo sie dann auch kurz danach gestorben ist. Und
ist sie an Drogen gestorben oder an irgendwie?
Ja, soweit weiß ich jetzt auch nicht, woran sie gestorben ist, aber es gab mal so Höhen und Tiefen, auch in dem Film wird es so ein bisschen gezeigt, also, sie, weil das ist, glaube ich, auch eine längere Zeit, wo sie da performen darf. Ja, Judy, gespielt von Renee Zellweger.
Vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz vorher, startet oder ist in Deutschland schon gestartet, lief am 2. Januar 2020. Es sieht so komisch aus, wenn man das sieht, 2020 an.
Genau, der ist momentan im Kino.
Für die, sagen wir es, Musikfilm. Musikdrama.
Musikdrama,
so fürs Genre ungefähr.
Genau, Renée Zellweger ist auch die auf dem Poster, auf dem Filmplakat, also alles so schwarz mit Bling-Bling und da ist sie halt drauf. Ja, wer Renée Zellweger jetzt nicht gerade vor Augen hat, das ist die bei Bridget Jones die Hauptrolle gespielt hat.
Es ist Bridget Jones.
Sie ist Bridget Jones. Und auch bei anderen Filmen wie Jerry Maguire oder Chicago, also schon so ältere Filme.
Chicago war sie auch, für Chicago war sie auch nominiert, glaube ich.
Ja?
Sogar. Vielleicht hat sie sogar gewonnen als Nebendarstellerin, das weiß ich.
Mag
die Oscars.
Sein, mag sein.
Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat sie jetzt ja auch für ihre Performance in diesem Film den Golden Globe gewonnen.
Den Golden Globe gewonnen und ist jetzt auch nominiert für beste Hauptdarstellerin für die Oscars.
Ganz genau, die sind heute nämlich rausgekommen.
Ganz richtig.
Die Nominierung, keine Überraschung.
Nö.
Renée Zellweger auch dabei. Genau, wer ist denn noch dabei?
Ja, noch dabei.
Finn Wittrock.
Der spielt dann Freund und Ehemann von Judy Garland. Ja, ich kannte ihn jetzt nicht so, weil ich, also sein Gesicht hat mir schon was gesagt. Aber er ist halt so einer von den Nebendarstellern. Mhm. Hier hat er halt eine bisschen größere Rolle, aber man kennt ihn vielleicht aus den Serien American Horror Story oder American Crime Story, weil da ist ein immer wiederkehrender Charakter.
Ganz genau. Also ich wusste es auch nicht. Ich musste nachgucken.
Ja.
Weil viele kann ich zuordnen, namentlich ihn konnte ich jetzt nicht zuordnen. Aber das ist anscheinend sein Fluch irgendwie, also offensichtlich ist es ein bisschen schwierig.
Ja, aber genau. Und das waren so die Serien, wo er immer wieder auftritt. Filmtechnisch war er bei If Bale Street Could Talk dabei. Mhm. Das ist einer, den wir in der Sneak gesehen haben. Genau. Der war sehr schön. Ich habe aber auch keine Ahnung, welche Rolle er in diesem Film gespielt hat oder wo er auftaucht. Was mir eher was gesagt hat, war La La Land, da hat er auch mitgespielt. Aber auch nur, nachdem ich ganz hart nachgedacht habe. Er war nämlich der Freund von Emma Stone, den sie dann im Restaurant sitzen lässt.
Genau,
aber das war auch nur so eine kurze, fünf Minuten Ding, wo man ihn mal gesehen hat. Und bei Big Short war er auch scheinbar dabei, war vielleicht einer der Broker, keine Ahnung, einer der Buddies.
Ja, ziemlich, ja, ich glaube, der war mit dem Team
White Man. Alle dabei.
Genau.
Genau, hier spielte den Mickey Deans Freund und Ehemann von Judy Garland.
Ja, okay.
Und dann waren da noch ein, also es sind noch ein paar andere Leute, aber einer, den ich noch interessant fand, war Michael Gambon. Mhm. Er spielt den Besitzer der Konzerthalle.
Mhm. Also hat er eine größere Rolle?
Ja, eine größere Rolle, okay. Ist dann auch der oder die Person, die mit ihr dann auch immer mal wieder ins Raufen geht, weil sie, wenn sie ihre Show verpasst oder durch Alkohol zu spät kommt und er natürlich als Konzerthallenbesitzer das natürlich schön haben möchte, dass es alles ein rundes Geschäft ist, geht dann so, dass er sie halt auch feuern möchte und so weiter. Aber Michael Gambon, den kennt man wahrscheinlich aus Harry Potter. Das ist nämlich Dumbledore.
Oh!
Ja, der also nicht natürlich der im Abteil 3, weil der andere ist natürlich im zweiten Teil gestorben. Mhm. Aber ja, das ist Dumbledore. Oder bei Kingsman hat er eine Rolle als einer von den Kingsman älteren. Hail Caesar war auch irgendwo dabei. Oder Paddington. Sehr schöner Film. 1 und 2 war auch dabei. Aber ja, seine Dumbledore-Rolle ist die, wo
ich weiß den gar nicht, wie der sagt. Aussieht ohne riesengroßen Bart, ehrlich gesagt. Hat der einen großen, riesengroßen Bart?
Nicht in Wirklichkeit, nee.
Oje, oje. Aber den würde ich niemals erkennen. Nee. Ich habe mir gerade Bilder rausgesucht. Ich erkenne den ohne Bart.
Aber mit Bart siehst du da, das ist Dumbledore. Nee, aber wenn er halt anfängt zu reden und seine Performance, dann merkst du schon,
okay, das kenne ich irgendwo. Ich verstehe nicht, warum Ian McKellen den nicht einfach gespielt hat, den Dumbledore.
Der hat ja schon seinen Gandalf, genau. Achso. Kann er nicht jeden. Also viele haben den nochmal verwechselt für McKellen, weil das ist so
das
alter, weißer Mann mit großem, langen Bart.
Das ist, glaube ich, wirklich das fatal. Aber man sieht schon, dass er anders ist.
Ja.
Okay.
Genau, der Michael war auch noch in dem Film dabei.
Ohne langen Bart.
Ohne langen Bart, genau, als Konzerthalle.
Hast du sonst noch ein paar interessante Sachen gefunden zu Judy?
Ja, die Person.
Die Begeisterung sprüht mit
Judy.
Ja, so ein paar Sachen.
Also der Director Rupert Gould, der hat jetzt auch nicht so viele Filme gemacht. True Story, der läuft auf Netflix gerade mit Jonah Hill und James Franco. Das ist der Film, wo James Franco im Gefängnis ist und Jonah Hill ihn interviewt. Vielleicht habt ihr mal einen Trailer gesehen. Ich habe den Film noch nicht gesehen, habe aber irgendwie Bock drauf. Irgendwann mal.
Ist ja Netflix, wird jetzt nicht so schnell weg sein.
Ja, und jetzt nach Judy bin ich jetzt auch nicht so begeistert. Also, sag mal so, Judy oder Renée Zellweger, die Hauptrolle spielt, hat sich sehr viel Mühe gegeben und sehr viel dafür getan, dass sie
diese Rolle
Oscar-würdig ist, was sie dann auch jetzt geworden ist. Also, sie ist ja nominiert und hat auch schon etliche Preise davor weg abgesagt. Das
sind immer diese Biopics, die halt immer sehr dankbar sind.
Ja, ne? Genau, weil da kann man halt eigentlich sehen, wie gut eine Schauspielerin oder ein Schauspieler ist, weil sie halt in eine ganz andere Rolle treffen muss.
Nein, also
eine Person, die halt Leute kennen. Ne?
Ja.
Ja, was vielleicht interessant ist, sie hat ein Jahr lang trainiert, also sie hat einen Vocal Coach und hat ja mit dem Coach halt trainiert zu singen, wie Judy Garland. Mhm. Und hat ja jetzt auch ein Album rausgebracht als Judy Garland, also Renée Zellweger als Judy Garland. Mhm. Und naja, also scheinbar, also das Singen funktioniert ganz gut, das hört sich auch ganz gut an. Ich kenne halt die Performerin, ne? Judy Garland nicht so, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie gut das war. Mhm. Also das hat sich alles sehr gut angehört und sah gut aus. Und man hat auch Renée Zellweger zwar erkannt, aber sie hatte schon so ein paar, also sie ist auch sehr dünn in dem Film.
Ja, sie ist wirklich ja so seit den letzten Jahren
auch
so
ein bisschen sehr. Ja, und hat jetzt auch für die Rolle natürlich ganz viel Make-up, also
Prothesen auch
andere Haarfrisur und alles, Prothesen, genau, so ein bisschen Nasenerweiterung, damit sie halt so ähnlich wie möglich aussieht.
Aber ja, das, was sie alles hat wegoperieren lassen in den letzten Jahren, wurde jetzt wieder draufgeklatscht.
Das muss jetzt extra nochmal dazu
gepackt werden. Also für die, die es jetzt über die Zeit nicht so mitbekommen haben, Renée Zellweger sieht nicht mehr aus wie Bridget Jones.
Nee,
schon lange nicht mehr. Es wurde mir unterstellt, ich würde aussehen wie so ein bisschen wie sie in zu Bridget Jones Zeiten. Ja. So sieht sie nicht mehr aus, wirklich gar nicht. Also sehr, sehr starke Botox, sehr, sehr stark geliftet. Und
Hat man auch bei den Golden Globes gesehen, als sie ihre Rede gehalten hat, als sie den bekommen hat. Also sie wirklich alles nach hinten gezogen, alles wirklich
stramm. Ja, das Gesicht wirkt sehr steif. Deshalb finde ich es immer noch erstaunlich, dass sie es dann doch irgendwie so gut hinbekommen hat. Und man sieht im Trailer, also sie hat ja Stirnfalten und alles. Das hat sie in Live halt nicht mehr.
CGI.
Also es ist schon...
CGI-Stirnfalten. Oh.
Ja, das finde ich immer noch ein bisschen schade, weil sie sieht halt wirklich operiert aus mittlerweile.
Ja.
Das ist wirklich eine sehr interessante Frau, aber
genau. Ist
ein bisschen an Hollywood zerbrochen, glaube ich. Also ähnlich wie ihren Charakter, den sie spielt.
Wahrscheinlich, genau.
Nur halt andere Ventile sich gesucht, ne?
Ja. Ja, das würde ich auch sagen, war es auch schon. Also wie gesagt, der Film ist nichts für mich. Gut gespielt von Renée Zellweger selbst. Alles makellos, wenn man mit dem Charakter oder wenn man Judy Garland mag oder damit was anfangen kann, ist dieser Biopic wahrscheinlich auch schön anzusehen, weil dann hat man auch irgendwie was, wo man sagt, so cool, das war so oder wie auch immer. Oder man hört natürlich auch die Songs, auch der eine aus dem Zauberer von Oz. Mhm. Der ist ganz schön, Over the Rainbow. Und das ist auch emotional dargestellt, wie sie, wenn sie denn mal gut performt, also wie die Leute im Saal dann auch sich freuen und
Erinnerungen schwelgen
und so weiter. Mhm. Okay. Schön gemacht. Ja,
handwerklich
vollkommen in Ordnung. Top-notch, alles super. Halt nicht meine Art von Film.
Ja, aber nicht dein Thema.
Genau, aber wie du schon sagtest, wer irgendwie Bock auf sowas hat, auf jeden Fall anschauen, weil die Performance ist schon sehr schön.
Achso, dann können wir vielleicht nochmal instruieren, was jetzt noch an zwei Filmen kommt. Das haben wir nämlich eben gar nicht gemacht. Also wir sprechen jetzt noch über...
Jetzt kommen die zwei guten Filme.
Die zwei guten Filme. Wir sprechen über Knives Out und über 1917.
Ja, jetzt wo wir Judy abgehakt haben,
und zack, die Stimmlage hoch. Das sind jetzt nämlich gleich schon Raffis Yearest Favorites.
Richtig, Knives Out hat es ja noch ins letzte Jahr geschafft. Ja.
Letzten Jahres, erster Film 1917 dieses Jahres.
Richtig.
Ausgezeichnet.
Wirklich besser hätte es nicht sein können. Knives Out, der Trailer war schon so cool. Die Plakate waren hier auch überall in Hamburg.
Der ist hier auch groß in den Kinos angekommen. Also der ist sehr, sehr präsent, läuft sehr viel. Also auch in vielen Kinos, in vielen Vorstellungen.
Auch sehr groß gehypt.
Wahnsinniges Marketingbudget wahrscheinlich rausgeschlagen aber bei der Besetzung muss ich das auch irgendwie lohnen. Ne?
Genau, zu Recht. Die Besetzung ist der Hammer. Ja, dann fangen wir doch mal gleich ganz oben an. Deutschlandstart.
Am 2. Januar.
Auch wie Judy, jetzt auch im Kino.
Genau, wir haben ihn, wie gesagt, ein paar Tage vorher gesehen. Genau. Schönerweise, wir waren wieder relativ früh dran.
Ja.
Genau, und es geht im Endeffekt um einen Tod eines sehr wohlhabenden Mannes.
Mhm.
Kurz nach einer Familienfeier, nach seinem Geburtstag.
Genau.
Und es sieht halt nach Selbstmord aus. Mhm. Aber die Umstände...
I suspect foul play.
Genau.
Im Trailer habe ich das gesehen, habe ich schon wieder vergessen, was er sagt, aber es ist nicht so cool wie foul play.
Ja. Genau, und dieser sehr, sehr wohlhabende Mann, der ein Verlagshaus auch besitzt, es ist halt sonderbar, dass dieser Mann tot ist plötzlich. Also es sieht sehr nach Selbstmord aus, aber trotzdem ist die Polizei da, um zu ermitteln, um sicherzugehen, dass das kein Mord war.
Ja.
Und dann geht diese Geschichte los und geht ins Rollen. Und wir lernen über den Film, warum denn Zweifel aufgekommen sind, was da alles hinterhängt, wie viel an diesem Erbe dranhängt.
Und was für eine Familie das ist.
Was für eine Familie das überhaupt ist, die da mit drin ist. Das ist nämlich eine große Familie.
Ja, apropos alter Mann, der hier stirbt. Ehen hatten wir Michael Gambit, also Dumbledore, gespielt.
Die ganze
Jetzt
Liste
haben
von
wir
alten Männern
den
in Hollywood.
Anderen alten Mann, wo ich auch nicht sicher war, ob er nicht vielleicht Dumbledore war, weil Christopher Plummer,
das war der in dem Film, in dem einen Film Kevin Spacey ersetzt hat.
Genau, genau.
Weil der ja damals so in Verruf geraten ist.
Genau, in diesem komischen,
wie hieß der noch? So irgendwas mit Money, all the money of the world. All the money in the world.
All the money in the world, ja, genau, genau. Mit
auch Rosamund Pike und so, glaube ich.
Wie heißt der Director, der The Martian gemacht hat?
Haben wir neulich drüber gesprochen schon, weiß ich nicht mehr.
Sehr, sehr, also auch ein alter weißer Mann.
Ja.
Ganz viele Filme gemacht, auch ganz viele Werbung gemacht. Mir fällt dein Name gar nicht ein. Egal, auf jeden Fall Christopher Plummer. Das fand ich nämlich sehr lustig. Letztens einen Tweet gesehen von irgendjemandem, der Rian Johnson getwittert hat. Und zwar, dass David Fincher 2009 oder so, als er The Girl with a Dragon Tattoo gemacht hat, quasi Knives Out predicted hat, weil da spielt Christopher Plummer den alten, der Daniel Craig, der hier den Detective einstellt, spielt, der den er da einstellt, also der auch genau das sagte, sie werden die schlimmsten Menschen dieser Welt sehen, bla, und dann gibt er halt Mörder, Rapist, whatever, Thieves und dann my family. Mhm. Und hier ist das ja so ein bisschen ähnlich.
Ganz genau.
Und das fand ich ganz lustig. Aber ja, genau, Christopher Plummer ist auch einer von diesen Alten, die man mal so verwechseln könnte mit irgendjemandem, der mal
Dumbledore gespielt hat
oder Gandalf oder wie die alle heißen.
Ja. Genau, du hast sie gar nicht aufgeschrieben, wo er sonst noch mitgespielt hat, aber er ist halt nicht lange dabei, denn er stirbt ja relativ zeitnah. Also man sieht ihn immer wieder, er taucht immer auf. Es gibt viele Rückblenden, also Leute, die mit sowas Probleme haben, naja, der Film lebt davon, dass er ein bisschen hin und her springt.
Aber der ist halt super schön, weil du hast eine lineare Story, aber halt immer mal wieder, weil die ja kurz über die Party reden, weil die ja befragt werden von den Polizisten und den Detective, dass dann immer mal wieder so Szenen eingespielt werden.
Ganz genau. Directed hat das Ganze nämlich der gute Rian Johnson, der jetzt auch in den letzten Jahren erst so richtig quasi ans Rampenlicht getreten ist. Er hat, glaube ich, früher schon relativ viel geschrieben.
Genau, er hat seine Filme immer selber geschrieben. Und
auch vorher selber, glaube ich, relativ viel, also für andere auch geschrieben.
Ja,
ich,
das kann durchaus sein. Bekannt wurde er mit Brick, aber das war auch dann eher so ein Indie-Ding und danach viel besser lief es mit Looper. Aber wo es dann richtig abging, war, als er den achten Star Wars-Film machen durfte, The Last Jedi.
Ja.
Und dann gab es halt diese großen Leute, wo viele gesagt haben, super scheiße und andere super geil. Damit hat er sich einen guten Namen gemacht.
Eher positiv angenommen.
Ja, mittlerweile jetzt sowieso auch noch positiver jetzt als vorher.
Ja, Skywalker draußen ist.
Ja, apropos Star Wars, er darf, oder zumindest so ist es noch
geplant,
die nächste Star Wars Trilogie anfangen. Episode 1 heißt es hier, Untitled Star Wars Trilogie. Keine Ahnung, wann das kommt. Also das soll auch nicht mehr über die Skywalker-Saga gehen, weil die ist ja jetzt abgeschlossen.
Ja.
Aber er darf Episode 1 der neuen Trilogie machen.
Sehr, sehr cool, wir sind gespannt.
Ja.
Und er hat auch Hat er nicht noch irgendwie. Ui. Gedüngen? Hat er nicht noch irgendwas Bekanntes gemacht? Naja, vielleicht.
Rian Johnson?
Falsch, das war Sam Mendes. Der kommt gleich noch.
Der kommt gleich. Okay, hold your horses.
I'm sorry. Okay, genau. Rian Johnson, auch ein super süßer Typ übrigens, ganz davon abgesehen. Also so ein kleiner Redhead, irgendwie mega niedlich.
Ja.
Ganz, ganz putzig. Also total sympathischer Kerl.
Er hat sich super gefreut.
Sich sehr gefreut, auch jetzt nominiert fürs Drehbuch, fürs Best Original Script
Screenplay.
Screenplay. Und genau, für den rootet man einfach nur, weil er so nett und sympathisch ist.
Richtig.
Wer spielt noch mit? Daniel Craig.
Genau, die Hauptrollen. Daniel Craig spielt den Detective Benoit Blanc. Den kennt man natürlich aus James Bond.
Ja.
Also aus, weiß nicht wie vielen, 4, 5, 6, 5 bestimmt.
Mhm.
Habe ich jetzt nicht alle aufgelistet. Die sind auch immer mit ihren extra Namen drin, aber ich habe einfach James Bond hingeschrieben.
Er ist der aktuelle James Bond
und wird auch den nächsten James Bond-Film, der dieses Jahr rauskommt.
2020, der sein letztes
Mal. Das letzte Mal verkörpern.
90 Millionen kriegt er dafür, glaube ich, habe ich gesehen.
Hat er alles richtig gemacht.
Für einen fucking Film, Mann. Das ist echt krass. Ja. Aber das letzte Mal hat er sich auch
irgendwas gebrochen.
Er ist
mittlerweile alt geworden, aber naja, er ist immer noch ein sehr guter Bond, finde ich.
Ja, aber er ist wirklich alt geworden. Mhm. Sieht man im neuen Trailer.
Ein Film, wo er wahrscheinlich so die Rolle des James Bond zum ersten Mal verkörpert hat, war Layer Cake, finde ich. Sehr guter Film, aber auch ein bisschen älter schon. Und,
das ist ein Thriller, ist das, ne? So ein Krimi-Thriller.
Ja, geht aber so in die Richtung, genau. Und dann, wie eben schon erwähnt, The Girl with a Dragon Tattoo, der Film von David Fincher, da hat er auch mitgespielt. Oder Logan Lucky.
Da tatsächlich, der Logan Lucky liegt für mich am nächsten an seinem, ja, an seinem, obwohl er halt am weitesten weg ist von seinem charakterlich.
Voll, der spielt mal eine ganz andere Rolle.
So vom, von dem, von der Art, wie er redet und spricht, genau, und diesen.
Big Gang.
Ja, genau. Also ich finde es, es ist sehr kontrovers, diese Rolle, aber ich finde, da findet sich das eher noch ein bisschen wieder.
Ja, den habe ich hier auch aufgeschrieben.
Also sehr exzentrisch und eigen irgendwie.
Genau,
ne?
Den habe ich hier auch aufgeschrieben, weil den kennen wir halt ganz gut, den Film, weil der auch in der Sneak lief. Die anderen sind wahrscheinlich die eher Menschen was sagen, weil, ja, ich glaube, Logan Lucky, super.
Also das ist ganz lustig, wer den noch nicht gesehen hat, ich glaube, er lief zwischendurch auch mal auf Prime, ich weiß nicht, ob er aktuell sein, noch, ja, da ist, auch wie gesagt mit Daniel Craig und Channing Tatum und Adam Driver, also wer mal unsere ganzen aktuellen cineastischen Helden in der,
ja,
sehr locker leichten Komödie sehen, super, möchte, kann sich Logan Lucky gerne mal antun, das ist eigentlich sehr, sehr amüsant gewesen.
Sehr lustige Rolle.
Ja, sehr, sehr trocken, aber
ja, das ist das Gute.
Auch wie gesagt, alle in ganz ungewöhnlichen Rollen.
Also immer lustig, sowas dann noch anders zu sehen.
Genau, wer ist noch dabei? Chris Evans,
Mr. Captain America. Auch er hat bei IMDb 15 verschiedene Auflistungen von Captain America in verschiedenen Marvel-Filmen, aber man
er
kennt
ist
ihn halt
Captain
als
America.
Captain America. Ja.
Er spielt in Ransom.
Drysdale.
Ransom. So ein richtiger Assi-Name, glaube ich auch. Ne?
Ja, Ransom.
Also macht ihm alle Ehre.
Das ist der Name, den er hier im Film hat.
Genau.
Drysdale, das ist die Familie.
Mhm. Genau. Dann kennt man ihn auch aus Gifted. Der lief, glaube ich, vor 2 Jahren oder so in der Kino.
Der war auch sehr schön, ja. Der,
ja, genau, mit dem hochintelligenten. Also er ist der Vater eines hochintelligenten Kindes. Mhm.
Kindes, ja.
In Kombination mit einem sehr brillanten Director hat er Snowpiercer geschaffen.
Mhm.
Der Director von Snowpiercer ist Jon Bong-ho.
Für 6 Oscars nominiert.
Mit Parasite, genau. Unser Liebling des letzten Jahres.
Genau.
Und in Scott Pilgrim vs. The World hat er wohl auch eine kleine Rolle,
genau,
gespielt.
Genau, Scott Pilgrim ist einer meiner Lieblinge und da hat er auch einen der 7 Evil Exes gespielt, auch sehr lustig. Auch so eine Rolle wie Logan Lucky, die halt ganz anders ist, wohl richtig Assi spielt. Aber super lustig.
Ja, also ganz
eigentlich
schön.
Ist ja Chris Evans immer voll der Nette. Aber auch hier bei Knives Out ist er so ein bisschen assig drauf.
Er spielt
hat sich auch super gefreut, dass er endlich mal, weil er lange Captain America immer der Gute war und jetzt endlich mal jemanden spielen darf, der ein bisschen
verschlagen. Ich finde, er ist sehr verschlagen. Das macht sehr charmant. Also es ist wirklich so ein Typ, wo du denkst so, I don't fucking trust you.
Ja.
Nicht über gar nicht, keine Minute, schon so eine
Diva-Attitüre,
ne?
Genau.
Ja. Genau, und dann haben wir noch die große Augenweide dabei.
Ana de Armas.
Ja, die Marta Cabrera spielt
Marta Cabrera, Ana de Armas.
Jetzt auch gerade wirklich dieses Jahr relativ, also letztes Jahr und dieses Jahr jetzt upcoming, sehr, sehr präsent.
Sehr, sehr präsent. Dieses Jahr, glaube ich, 4 oder 5 Upcoming Projects auf IMDb. Also
ja.
4, 5 Filme. Letztes Jahr auch irgendwie in 3, 4 Filmen dabei und die Jahre davor ging es so langsam los. Blade Runner 2049 zum Beispiel hat sie eine der Hauptrollen gespielt.
Die Freundin
Love
quasi.
Interest von Ryan Gosling.
Ja, oder der Hausroboter halt.
Oder der
Hausroboter. Wenn man es ganz grob sagen möchte.
Ja.
In War Dogs hat sie auch mitgespielt.
In War Dogs hatte sie eine relativ große Rolle neben Jonah Hill und dem anderen Dude.
Whoever, ja.
Ja,
und in Knock Knock hat sie eine von den 2 Psychotanten gespielt.
Richtig.
Ah, sieh an.
Mit Keanu Reeves,
ja,
den sie fertig gemacht haben.
Ja.
Ja.
Der taucht mittlerweile häufiger auf, Knock Knock. Vielleicht sollte man doch noch mal.
Hast du den gesehen?
Ja, wir hatten irgendwann einen Film, wo der Gegenpart mitgespielt hat.
Ja, kann sein. Also die andere sind ja
Form.
Nur 3
ja,
wirkliche,
ja, genau,
Personen,
Keanu
die
Reeves und 2 Frauen. Eine davon ist Ana de Armas und eine hatten wir neulich irgendwie auch schon
okay.
mal.
Ja, cool.
Genau. Und sonst ist dieser Cast ja wirklich, also das ist ja nur dein kleiner Teil des Casts, es gibt ja sonst noch ganz viele andere in diesem Film. Wer spielt dann auch mit Raphael?
Sehr, sehr viele. Also wir haben Jamie Lee Curtis dabei, wir haben Michael Shannon dabei, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer haben wir erwähnt, Lakeith Stanfield ist auch noch dabei, das ist einer der Polizisten, der auch bei jetzt will ich nicht den
du
falschen...
Du hast wieder deine Lücken.
Ja, ich will nicht den falschen Film sagen. Aber hier, Sorry to Bother You, hat er die Hauptrolle gespielt.
Ah ja, ach richtig. Guck mal, ich habe mich schon gefragt, woher ich ihn kenne.
Genau.
Ah, siehst du, Sorry to Bother You. Ich habe ihn auch immer noch nicht gesehen. Ich muss ihn unbedingt mal gucken. Der ist doch auch
Und
so
bei Get Out hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Einen der der wenigen Schwarzen, die dann auf dieser Party dann da waren und meinte, geh raus. Oder er war der Typ, der durch Get Out geschrien hat.
Ah, Joshua? Okay.
Ich meine ja.
Okay. Ich bin aber deswegen, er sieht so verstört aus, deshalb.
Voll verstört, ja.
Vielleicht ist es auch deshalb, dass ich ihn nicht erkannt habe. Okay.
Ja, ich kenne ihn auch aus der Serie Atlanta. Doch, also er ist auch wirklich fabelhaft. Atlanta, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, von Donald Glover. Gibt es 2 Staffeln gerade von. Super toll.
Ja.
Nur empfehlenswert.
Sehr viel also ich habe es auch noch nicht gesehen, aber es ist sehr, 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 sehr doll gelobt worden.
Ja, hat auch viele Preise gewonnen, Golden Globes, whatever. Genau, das ist so der Cast, also sehr viele bekannte Namen. Da gehen wir jetzt auch nicht auf alle ein, weil das würde den Rahmen sprengen, würde ich mal sagen. Knives Out. Hier, jetzt haben wir so die Story grob umrissen. Einer stirbt und dann
sind alle anderen verdächtig plötzlich. Sind
alle verdächtig und ein paar interessante Fakten. Also viel gibt es dazu tatsächlich auf IMDb. Einer der Namen, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der aber auch mitspielt, also indirekt, technisch gesehen, weil er eine Stimme hat ja, ist Joseph Gordon-Levitt, einer von Rian Johnsons Lieblingen. Mit dem hat er zusammen den ersten Film gemacht. Also Brick hat er die Hauptrolle gespielt. Bei Looper hat er den Bruce Willis-Pondor-Charakter gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob er bei Star Wars vielleicht auch einen Sturmtruppler gespielt hat. Kann
bestimmt
sein.
Bestimmt, das würde mich wundern, kann wenn sein, er nicht. Da also waren ja alle, haben wir neulich ja schon drüber gesprochen, alle Mann waren da mit drin.
Ja, genau. Joseph Gordon-Levitt darf hier nämlich auch jemanden sprechen.
Es gibt eine Szene, wo sie in der Küche sitzen, also wo Ana de Armas,
genau,
Martha mit ihrer Familie in der Küche sitzt und gerade halt völlig am Boden ist, weil ihr, sie ist die Pflegerin die von Christopher Plummer gewesen, genau, der sich die Kehle durchgeschnitten hat. Und ist halt immer noch völlig verstört und sitzt in der Küche und es ist so ein bisschen, diese Stimmung ist halt sehr gedrückt und die Schwester guckt aber irgendwie eine Krimiserie,
genau,
wo es gerade darum geht, irgendwie, dass da jemand auch ermordet worden ist und es ist halt sehr unpassend und er spricht diesen Detective und es eskaliert dann im Endeffekt, dass die Mutter, die müssen anschnauzt, dass sie diese Serie doch bitte ausmachen
Mach
soll,
das
weil
raus.
Es ein bisschen pietätlos ist. Da spricht er offensichtlich in dieser Serie den Detective.
Mhm.
Sein Favorite nochmal mit eingebaut.
Richtig. Was haben wir noch so? Also interessant fand ich auch, das sieht man nämlich im Trailer, dass Daniel Craigs Charakter auf so ein Piano immer mal auf eine Taste drückt.
Klickt. Also, boah, meine Güte.
Und das mag so, weil er das während, ja, anschlägt, weil er das während der Verhörung macht, während die anderen beiden Polizisten gerade jeden Einzelnen aus der Familie verhören. Und irgendwann fängt er halt an, auf diese Taste zu drücken. Und das mag erst so in dieser Szene so klingen, als würde es einfach so
banal
zufällig machen. Aber es hat nämlich einen Hintergrund. Und zwar macht er das, um dem Polizisten zu signalisieren, eine bestimmte Frage zu stellen. Und zwar ist die Frage, wann bist du am Haus angekommen? Interessant, fand ich. Also ist mir nicht aufgefallen während dem Gucken, dass er das jedes Mal, wenn er drauf gedrückt hat, dass diese Frage dann gekommen ist, weil es kam bestimmt irgendwie 4-mal oder 5-mal. Aber hier dann in den Fakten nochmal hervorgehoben.
Ja. Was auch ganz witzig ist, also im Rahmen dieser Geburtstagsfeier gibt es auch die Mutter lebt auch noch von Christopher.
Richtig, Christopher Plummers Charakter Mutter. Ist ja schon super alt,
genau.
Aber
er hat noch eine Mutter, die lebt noch, mehr oder weniger, sagen wir es mal so.
Ja.
Wird tatsächlich auch später einer der Charaktere, der das ganze Problem lösen wird, genau, ohne dabei groß zu sprechen. Die ist nämlich wirklich sehr dement und wirklich sehr alt.
Ja.
Was sehr, sehr witzig ist, sieht auch wirklich sehr alt aus.
Gerade in der Rolle, ja.
Gerade in der Rolle. Und ganz lustig ist dabei aber, wenn man bedenkt, dass Kay Callan heißt sie, die gute Dame, eigentlich 6 Jahre jünger ist als Christopher Plummer, der ihren Sohn spielt.
Naja, entweder sehr gutes Make-up oder Christopher Plummer hat sich gut gehalten.
Ja, oder man nimmt oder das einfach mit den optischen Altersunterschieden jetzt hier nicht so ernst, aber nee, selbst das wäre in Ordnung.
Beide schon super alt, aber ja.
Aber super witziger Charakter.
Ja.
Wirklich, sagt gefühlt kein Sterbenswort über den ganzen Film, aber durch diesen starrenden Blick ist es einfach nur großartig. Sehr, sehr, also generell, das kann man in diesem Film sagen, super witzige Charaktere. Also haben sich wirklich hier interessante Sachen überlegt, auch sehr realitätsnah, sagen wir es mal so, weil klar gibt es diese großen Familien immer noch, also die gibt es ja auch noch zu Genüge und der Konflikt ist halt immer gleich, ne? Wie bei Geld hört der Spaß halt auf, blöd gesagt, weil da hängt halt super viel dran.
Gerade bei so einem großen Erbe, wie er das hinterlässt,
ja,
ist natürlich jeder irgendwie auf seine eigenen Finger dann und guckt natürlich, okay, was kriege ich
von ihm? Genau, zwar einige haben sich halt auch was Eigenes aufgebaut mit Startkapital und deshalb alle haben das Gefühl, sie haben Anspruch darauf. Eigentlich hat keiner einen Anspruch, weil niemand irgendwas selber geschaffen hat von sich aus, wie der Vater es getan hat.
Ja.
Und dementsprechend kommt da später halt dann, er ist sich dessen bewusst und dementsprechend kommt halt auch später noch der große Clinch in der Familie, wo man dann sieht, so eine Erbgeschichte ist halt immer ein bisschen kritisch.
Und natürlich super, wie du schon erwähnt hast, super lustig dargestellt von diesen wirklich tollen Charakteren.
Ja, wirklich.
Und der Film wird auch für seine Twists und Wendungen nochmal...
Es ist nicht so ein M-Line-Chamalamalan-Twist. Ich hätte diesen Namen niemals korrekt aussprechen, weil ich immer nicht weiß, ob das
sehr gut, sehr gut.
Der hat ja immer so einen massiven Schlag in die Fresse.
Alles ändert sich.
Entweder es tut halt weh im Kopf oder es ist halt so...
Okay.
Okay. Und hier sind halt viele kleine Sachen.
Hier sind so, ja, das ist halt so ein Whodunit.
Genau.
Agatha Christie-Ding. Und Rian Johnson hat sich da auch Inspiration geholt von solchen
größten
Schriftstellerinnen wie Agatha Christie.
Ja.
Und deswegen, weil er auch so erfolgreich war, hast du, glaube ich, letztens gesagt, dass der Film auch schon einen zweiten Teil bekannt
bekommt. Ja, er schreibt schon dran. Es gibt eine Fortsetzung von Knives Out.
Ja.
Ich bin gespannt, ob es eher, ich glaube, es wird dann eher so auf diese Detektivseite hinauslaufen.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
diese Familie... Weil Daniel Craig auch schon, die Familie ist ja abgehakt dann.
Ja.
Daniel Craig ist ja dann auch schon bekannt, als dass er mitspielen wird in Knives Out 2 oder wie der Film dann auch heißen wird. Er hat auch so ein richtig, oder er spielt halt so ein Detective mit so einem coolen Akzent. Ich weiß gar nicht, es ist immer oft so, dass bei Übersetzungen, also ich glaube im Deutschen wird es wahrscheinlich nicht so doll haben, weil es auch schwierig ist, so einen deutschen Charakter mit einem, keine Ahnung, also bayerischen Akzent oder so würde auch nicht cool klingen. Also in dem
Fall
ich
weiß auch nicht genau, wie sie es lösen werden.
Nee, wahrscheinlich spricht er ganz normal.
Auf eine sehr akzentuierte Art zu sprechen. Und
ja, südamerikanischen.
Hörst du halt so genau diesen... Ja, eine sehr eigene Art von Dialekt, sagen wir mal so.
Ja.
Ne? Es ist halt kein Akzent, es ist ein Dialekt, also ein regionales Ding, glaube ich. Aber es ist halt wirklich sehr... Deshalb der Bezug zu Logan Lucky so ein bisschen, weil er auch so sonderbar... Also kein Dialekt, aber so sonderbar redet. Und großartig.
Und da hat nämlich jemand Rian Johnson auf Twitter geschrieben und meinte, wäre das nicht super lustig, wenn der Detective... jedes Mal oder in jedem anderen Film einen anderen Dialekt spricht.
Ist aufgenommen im
Und er meinte, ja, fand ich lustig, mag mal gucken.
Sehr gut, der muss man halt irgendwie clever
Wahrscheinlich nicht, aber so.
Aber man wird ihm auch nicht richtig schlau aus ihm, ne? Also er ist so ein bisschen Mysterium, bleibt der Charakter im Film. Also man hat so zwischendurch das Gefühl, er verzettelt sich so ein bisschen, hat dann aber doch den Plan, also man weiß nicht, ob das, ich glaube, hat sich sehr so ein bisschen, also es wirkt so ein bisschen wie so ein Sherlock Holmes Charakter.
Ja.
Weil, er wirkt so, als wüsste er schon alles.
Ja,
und
er tut auf jeden
rät
Fall
aber
sehr
auch
schlau.
So ein bisschen. Und es ist so ein bisschen nicht komplett Sherlock Holmes.
Ist auch geil gedreht, weil wir verfolgen quasi Ana de Armas' Charakter, also von ihrer Sichtweise, weil wir lernen quasi mit ihr, also sie ist ja kein Teil der Familie, aber weil sie den alten Herrn halt schon länger pflegt, ist sie halt doch sehr nah dran und wird auch von allen anderen auf dieser Party, die am Tag davor ist, als quasi Familienmitglied und ja, du bist quasi eine von uns, aber sobald es dann darum geht, das Erbe irgendwie zu klären, ist es dann wieder jeder für sich selber und wir, sind halt in ihrer Sichtweise so ein bisschen drin und ja, wir wissen ein bisschen mehr als der Detective in dem Moment oder in vielen Momenten, aber es ist halt lustig zu sehen, weil
wir alle miteinander, genau wie er die Puzzleteile zusammensetzt.
Er hat halt das Puzzle und wir haben immer so einen Teil mehr, bevor er es dann zusammensetzen kann. Das ist ganz cool gemacht.
Genau. Er hat sich bei dem Sprachstil so ein bisschen an so einem Speech-Style von einem südamerikanischen Historiker
Shelby
Foote inspirieren lassen. Also hat das als Grundlage. Er klingt sehr altertümlich. Ne? Ja. Also es klingt sehr...
Es klingt auf jeden Fall sehr lustig.
Konservativ und irgendwie wie aus einer falschen Zeit so ein bisschen. Ne? Also,
Foul Play.
Genau, also ganz, ganz charmant, sagen wir es mal so.
Ja, der Titel Knives Out, auch ganz interessant, ist nämlich aus dem Album von Radiohead. Es gibt einen Song aus dem Amnesiac-Album, 2001 erschienen, wo ein Song Knives Out heißt. Mhm. Und der Film hatte nämlich einen Arbeitstitel, der hieß Morning Bell, auch ein Song aus dem Album von Radiohead. Scheinbar Ryan Johnson,
großer Radiohead-Fan. Sehr cool. Ach so, und ja, was auch sehr, sehr witzig ist, wir haben ja vorhin schon kurz über Ransom gesprochen. Das ist der Charakter, den Chris Evans spielt, der halt irgendwie sich dann später auch so zu dem großen Arschloch der ganzen Geschichte entwickelt.
Schon von Anfang an.
Also sie sind alle so ein bisschen scheiße, blöd gesagt. Also so, da haben alle so ihre unlikable
Seiten. Er ist sympathisch scheiße.
Ja, zuerst denkt man, also man kann ihn auch nicht so richtig ein. Also wirklich, Ryan Johnson arbeitet schön mit diesen schwammigen Charakteren.
Ja.
Die sind halt nicht komplett unlikable, aber auch nicht likable. Also der sitzt da so.
Du kriegst auch jede Person ja den Abend davor halt rekapituliert, kriegst du halt diese Perspektive, wie diese Person das erzählt und kriegst diese Szene dann halt auch irgendwie 4-5 Mal gezeigt, weil er aus dem Haus stürmt relativ früh bei der Geburtstagsparty und dann kriegst du, warum, was haben die gemacht und warum stürmt er aus dem Haus und so weiter.
Ja.
Und das ist auch super.
Super cool. Witzig. Auf jeden Fall, gibt es halt eine Szene, wo es eine Testamentsveröffentlichung gibt, beziehungsweise wo das halt verlesen wird im Familienrahmen. Alle sitzen da und reiben sich schon die Hände so von wegen jeder. Weil er hat halt mehrere Dinge, die er quasi an jeden einzelnen Teil seiner Kinder quasi vererben kann.
Mhm.
Und die sitzen da schon und denken sich, ja, alles klar, ne, jeder weiß, was er kriegt so ungefähr. Jeder hat irgendwie in einem Bereich in dieser Firma mitgearbeitet und jeder fühlt sich sicher, seinen Teil zu kriegen, den er meint, verdient zu haben.
Auf jeden Fall.
Und das ist tatsächlich die erste Szene, wo Ransom quasi auftaucht. Also war zur Beerdigung nicht da, war zu den Verhören nicht richtig da, aber ist halt zur Testamentsverlesung.
Überpünktlich. Zur Beerdigung war er nicht da, aber zur Testamentsverlesung ist er überpünktlich.
Und laut Drehbuch sollte er eigentlich dann, weil diese Familie sich halt immer ein bisschen in den Haaren liegt, sollte er eigentlich jeden Einzelnen mit einem charmanten Fuck you beleidigen. Ja. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you.
Genau.
Im Endeffekt hat das die amerikanische Ratinggesellschaft nicht so gerne, die dann diese,
das Wort Fuck
diese ist Filme in klassifiziert. Schwierig. Und um diesen Film halt in PG-13 zu behalten, wurde halt aus Fuck you, eat shit. Und er hat halt eat shit.
Und das ist sehr lustig, ist auch im Trailer zu sehen.
Genau. Das ist halt nur entstanden, weil offensichtlich viermal Fuck you nicht gerne gesehen
ist. Einmal wäre wohl okay gewesen. Das ist so ein F-Bombe kann man mal einmal machen und dann ist noch nicht so schlimm. Aber in dem Fall wäre es zu oft gewesen. Und dann hat er Ryan Johnson sich da charmant einfach eine neue Beleidigung ausgedacht. In dem Fall E-Chat. Sehr cool. Ryan Johnson hat das zum ersten, also einer, er hat ja viele seine Filme geschrieben und so weiter, aber das war jetzt der erste, der noch selber produziert hat. Und auch der erste Film, den er komplett digital gedreht hat. Er war auch einer dieser, oder ist wahrscheinlich einer dieser Verfechter von auf Film,
analogen Filmen,
aber in dem Fall digital.
Genau. Danny Craig und Ana de Armas werden, wie wir alle wissen, in No Time to Die zusammenarbeiten, der jetzt sein letzter Bond.
Ja.
Und tatsächlich ist ist Ana de Armas auch nur in diesen Film reingeklinkt worden, weil Daniel Craig so gut mit ihren Knives Out zusammengearbeitet hat und sie viel Spaß hatten und gesagt hat, hier, guck doch mal. Nehmen wir die doch mal mit dazu. Sehr und cool. So ist sie quasi, hat den Fuß in die große Hollywood-Tür bekommen.
Oh.
Und hat dort, also in den Trailern sah das ziemlich gut aus, was sie da macht. Also die Action-Szenen sahen sehr, sehr professionell choreografiert aus, also hat sie sich nicht lumpen lassen. Hier in diesem Film spielt sie eher ein sehr verschüchtertes Wesen, was dann später sich ein bisschen Mumm zulegen muss, um halt sich gegen diese Familie durchzusetzen.
Die Gutseele, ne?
Ja, was auch wirklich sehr, sehr schön verdeutlicht wird durch viele kleine Dinge, dass im Endeffekt sie gegen den Rest der Welt so ein bisschen sich rauskristallisiert. Sehr, sehr schön. Genau.
Genau, von uns Knives Out, ganz große Empfehlung.
Auch fürs Kino, unbedingt.
Auf jeden Fall.
Läuft überall, in den großen Kinos, in den kleinen Kinos, läuft
jedem
überall. Tut euch einen Gefallen und macht mal wieder eine kleine Runde ins Kino und schaut euch mindestens Knives Out an.
Mindestens, ja. Und vielleicht sogar auch den nächsten Film.
Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu.
Denn jetzt reden wir über 1917.
Yes.
Erster Weltkrieg.
Dramatisch. Dieser Film startet am 16. Januar.
Ja.
Das heißt, nächste
Diese Woche Donnerstag.
Schon so weit. Oh, meine Güte, die Zeit vergeht. Alle sagen, Januar vergeht nicht. Ich würde bezweifeln, dass das so ist. Der Januar vergeht.
Ja, der Januar ist der Montag des Jahres, aber trotzdem, auch der ist bald vorbei.
Ja,
wir sind also schon bei der
diese
Mitte.
Woche, wenn ihr am Mittwoch direkt diese Folge hört, morgen kommt 1917 raus.
Genau, der kommt in die Kinos.
Von dem würden wir euch nämlich auch sehr empfehlen, ins Kino zu gehen.
Auf den würde ich auf jeden Fall auf der großen Leinwand
vielleicht
gucken.
Vielleicht sogar noch vor Knives Out.
Ja, weil der hat jetzt auch bei den Golden Globes den besten Film oder bestes Drama gewonnen.
Mhm.
Und Sam Mendes, glaube ich, auch für bestes Directing.
Ja, genau.
Und auch wie nominiert für Oscars. Zu Recht, alles zu Recht, weil der Film war wirklich klasse.
Ja, also muss man auch sagen, es kommt handwerklich rein fast an die Perfektion ran.
Ja.
Da kann man wirklich gar nichts sagen. Erzähl doch mal, worum es geht, Raphael. 1917, also ich habe ein paar Leuten irgendwie geschrieben hier, voll gut im Kino, gucken wir euch mal an. Geht's um Krieg? So.
Geht um Krieg,
ja. Der Name sagt es halt so ein bisschen.
Genau, ne? Also es ist in der Zeit vom Ersten Weltkrieg. Und aber weil der Film halt diese technische Besonderheit hat, dass es ein One-Shot ist.
Also zumindest so aussieht wie ein One-Shot.
Richtig. Mhm. Ist das sehr nah an den Charakteren dran. Es geht nämlich um zwei junge britische Soldaten, die eine Mission haben. Die sind nicht,
auch schon gesehen.
Genau, die sind nicht sehr weit entfernt von einer anderen Bataillon und die sollen eine Nachricht verkünden.
Mhm.
Und zwar soll der Angriff, den die Bataillon geplant hat, gestoppt werden. Weil die Deutschen haben eigentlich eine Falle vorbereitet. Genau, und unsere zwei Charaktere, einer davon hat da nämlich auch sehr viel Eigeninteresse, dass die Bataillon nicht in den Krieg, also nicht diesen Angriff startet, weil sein älterer Bruder ist in dieser Bataillon und das weiß natürlich dieser Captain, der diesen Auftrag erteilt und sagt halt, okay, schafft ihr das innerhalb von, weiß ich nicht, wie viele Meilen das sind, 8 Stunden, 10 Stunden, was der Zeitrahmen des Filmes ist.
Mhm.
Diese Nachricht zu überbringen, sonst verlieren wir 1600
Männer,
weil die einfach in eine Falle laufen. Also das ist so die Grundstory und das ist das Ding.
Genau, also und da gibt es auch keine großen Twists in dem Fall, weil das ist halt einfach diese Geschichte von diesen zwei
darum,
jungen Männern, die sich auf diesen Weg
machen. Genau, darum geht's. Und weil halt diese Zeit so essentiell ist, hat sich Sam Mendes, der Director, dazu entschieden, halt das alles in einem One-Take zu machen. Also, wie du schon meintest, in so einem versehentlichen, oder nicht versehentlichen.
Also es wirkt wie in einem Stück aufgenommen. Wir haben ein bisschen Schnitte gezählt im Kino, haben uns das ein bisschen als Herausforderung genommen. Wir haben uns ungefähr so vermutet, dass es so zwischen 50 und 60 haben wir jetzt so vermutet. Also wenn er ins Schwarz fährt, was auch nicht oft tut, ne?
Richtig.
Oder an großen Gegenständen vorbeifährt, wo man schneiden könnte. Auf jeden Fall fühlt sich das Ding wahnsinnig glatt an. Also hast wirklich das Gefühl, du bist die ganze Zeit direkt an den Charakteren. Du schwenkst immer noch mal ein bisschen. Es ist, als würdest du mit auf diese Reise gehen.
Sehr viele 360-Grad-Fahrten, wo du halt um den Charakter rumgehst, weil die Kamerafahrten sind halt sehr oft gehalten von anderen, von den Kameramännern. Und weil es so eine kleine Kamera ist, werden die auch so eingehangen in so Kräne und auf Motorrädern habe ich gesehen und auf so einem Truck. Also das Ding sieht in den Behind-the-Scenes-Dingern, die kann man sich auf YouTube angucken, nachdem man den Film im Kino gesehen hat, natürlich.
Mhm, natürlich.
Sehr interessant und spektakulär aus, was da alles gemacht wurde und wie viel Planung
viel
da drin
Planung,
steckt.
Um diesen Film vorzubereiten.
Ja, 4 Monate alleine nur an Rehearsals, also dass die Schauspieler da sind und das Absprechen, abgehen und so weiter.
Ja, du musst alles halt blind können. Ne? Du sitzt halt nicht, sie sind halt ständig in Bewegung.
Genau, die ganzen Sets wurden alle aufgebaut, weil wenn eine Strecke 8 Minuten zu Fuß dauert, also weil die Szene 8 Minuten im Film dauern soll, dann muss diese Strecke auch 8 Minuten zu Fuß abgehbar sein.
Mhm.
Und das wurde alles geplant, minutiös und auch mit dem Licht, weil das ist auch interessant.
Das hatten sie aber für Glück, ne? Also das Problem ist ja, wenn...
Ja, es gab da nämlich auch super tolle Bilder vom Set, wo die halt einfach nichts machen konnten, weil das alles sehr bewölkt ist in dem Film. Wenn da halt Sonne war, kannst du nicht machen, weil die keine Lichter hatten. Die haben alles mit natürlichem Licht gemacht.
Mhm.
Und dieses natürliche Licht, was sie sich ausgesucht haben, war halt bewölktes...
Deutschlandwetter.
Ja, man kann sagen Deutschlandwetter, genau. Es ist hier, ich glaube, wo ist es, in Frankreich?
In Frankreich spielt es, genau.
Ja.
Aber also es könnte auch hier durch den Harz sein, so
genau,
wird gesagt.
Alles
also das ist diese klassische europäische Land, naja gut, mitteleuropäische Landschaft, sagen wir mal so.
Was halt auch nochmal ein extra Ding dazu beiträgt, dass es schwierig
ist. Es wird sehr trist, halt durch halt auch. Also es ist halt, ich glaube, wenn so die Sonne scheinen würde, dann wäre das schon irgendwie so, fühlt sich fehl am Platz an, glaube
genau,
ich.
Genau, das würde auch nicht in die Stimmung des Filmes
passen. Genau, hatten sie wohl aber auch viel Glück, weil sie wirklich auch eine sehr bewölkte Zeit erwischt haben und halt ohne Probleme auch mehrere Sachen am Stück drehen konnten.
Genau, alles geplant. Nun, Sam Mendes, der, hier der schon wird wahrscheinlich Director. Niemanden groß was sagen, aber doch, er hat schon sehr viel gemacht. Ne? Er hat die.
Das dauert jetzt auch nicht mal lange, bis die Leute ihn namentlich zuordnen
können. Er hat zwei Bond-Filme gemacht, Spectre und Skyfall.
Mhm. Jarhead hat er gemacht mit.
Genau, das war sein erster Kriegsfilm, Jarhead.
Mit
Jake Gyllenhaal.
Dankeschön, der Name ist mir entfallen, genau.
Und noch anderen interessanten Charakteren.
Und dann hast
Road
du noch
to Perdition mit Tom Hanks, auch
älter schon, ne?
Ja, schon ein bisschen älter, es ist auch so ein Mafia-Ding.
Mhm.
Auch sehr, sehr guter Film.
Und
American Beauty mit Kevin Spacey und.
War das sein erster eigentlich?
Kann sein. Also vielleicht nicht sein erster aber Film, einer aber der einer ersten. Der
also früher. Der hat doch auch damals einen Oscar gewonnen, oder?
Ja. American Beauty hat den Oscar gewonnen. Ich weiß nicht, ob der Film auf jeden Fall einer der Schauspieler hat was gewonnen.
Ja.
Genau, Sam Mendes, der hat hier 1917
den Director-Chair belegt. Mhm. Genau. Dann haben wir noch die zwei Hauptdarsteller, um die es sich dreht, die im Endeffekt, die wir den ganze Zeit begleiten, während man im Kino sitzt. Und es ist einmal Dean Charles Chapman.
Lance Corporal Blake und Lance Corporal Schofield.
Genau, und George McKay ist der Lance Corporal Schofield, also Schofield und Blake.
Ja.
Blake ist derjenige, der den Bruder im anderen Bataillon hat.
Mhm.
Und den.
Sein Gesicht kennt man.
Genau, also man hat es gesehen und man dachte so, irgendwo kenne ich es, aber ich konnte es und ich konnte es nicht zuordnen und ich kann normalerweise alles zuordnen.
Ja, in dem Fall dachte ich auch, ist es der Typ, der vielleicht mal den jungen Voldemort bei Harry Potter gespielt hat? Nee, warte mal, den habe ich noch anders im Kopf. Das ist ein anderer. Aber sein Gesicht kennt man, weil. Er hat bei Game of Thrones den kleinen oder den jungen Tommen Baratheon oder
Baratheon.
Baratheon im Deutschen,
ja.
den Lannister-Dude gespielt.
Dude, der es nicht erträgt. Der wirklich zerbricht an seinem Elternhaus.
Auf jeden Fall kennt man daher sein kleines, rundes Gesicht.
In Blond noch. In Deshalb Blond. Ist er, glaube ich, sehr confusing gewesen.
Ja.
In The King hat er auch mitgespielt, einem der jetzt noch relativ aktuellen Netflix-Filme, wo Timothée Chalamet die Hauptrolle spielt.
Ja.
Und auch noch relativ frisch im Kino war er bei Blinded by the Light, der Film über Bruce Springsteen. Mhm. Oder über das Schaffen von Bruce Springsteen, sagen wir es mal so, über die Musik.
Ja.
Genau, der lief auch letztes Jahr im Kino. Da war er wohl auch mit beteiligt als bester Freund des Hauptdarstellers.
Genau, aber beide, also Dean Charles und George McKay, sind relativ unbekannt, würde ich trotzdem mal sagen.
Ja.
Also die Hauptrolle hier spielen.
Ja, George McKay kann man halt höchstens aus Captain Fantastic, da hat er einen der Kinder gespielt.
Ja.
Oder aus Peter Pan.
Ja,
das da ist hat er wohl auch mal einen der Kinder darstellt.
Noch ein paar dazwischen, klar. Aber keiner von den Filmen hat mir jetzt was gesagt.
Mhm.
Naja, auf jeden Fall sind die beide wahrscheinlich mit Absicht eher solche Gesichter, die man noch nicht kennt.
Mhm.
Weil die diese Rolle einfach sehr gut verkörpern.
Genau. Es war natürlich auch überlegt, ob Tom Holland den Lance Corporal Blake spielen soll, der jetzt halt von unserem kleinen Baratheon-Jungen übernommen worden ist. Das finde ich aber auch ganz gut, weil ich finde Tom Holland ist halt, also ich mag den ja sehr, aber ich finde, der sieht sehr, er ist noch zu.
Er hat auch so ein.
Er wirkt nicht so, als hätte der Krieg ihn schon kaputt gemacht.
Genau, so eine humorvolle Art.
Der kann auch anders, aber ich glaube, also ich finde es sehr gut, die Entscheidung.
Wäre wahrscheinlich interessant gewesen, den da zu sehen. Aber genau, Tom Holland, für die jetzt nicht wissen, wer das ist Spider-Man, der aktuelle Spider-Man.
Ja.
Genau, und neben diesen beiden Hauptdarstellern haben wir natürlich auch ganz viele andere Charaktere, die mal
an denen man
immer mal wieder rankommen.
Nur vorbeigeht.
Genau, weil es ja so eine lineare Geschichte ist von A nach B. Und zwischendrin sehen wir halt so Leute wie Colin Firth, Andrew Scott.
Der sexy Priest,
Hot Benedict Priest. Cumberbatch, Richard Madden, Mark Strong. Also solche alles
große
britische
Namen
große Namen. Mhm. Die tauchen halt mal hier und mal da auf.
Sind alle in
Aber unsere
Positionen.
Charaktere müssen halt weiter und deswegen sind die nicht ständig dabei. Genau, schon erwähnt, alles in einem Take quasi versucht zu machen. Also sieht auf jeden Fall so aus.
Mhm.
und ist Sam Mendes sein erster Film, den er auch geschrieben hat. Ihm sein erster Film, den er geschrieben hat, weil die Story ist ihm sehr nah. Die hat er nämlich von seinem Großvater erzählt bekommen. Mhm. Hatte ich irgendwo gelesen und keine Ahnung.
Ich glaube, also sie haben Quellen, die halt diese Geschichte.
Ja. Zumindest so eine Art von Geschichte. Ob das jetzt genauso war, kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, das ist alles so.
Es ist basiert auf wahren Begebenheiten, wie wahr das jetzt genau ist und wie exakt diese Geschichte wirklich passiert ist. Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen, aber
ja.
Es ist auf jeden Fall interessant, dass es auf jeden Fall auf einer Erzählung beruht von jemandem, der dabei war.
Und ja, wie schon gesagt, technisch sehr stark, weil da viel passiert. Also passiert tatsächlich viel Action auch, was man bei so einem One-Take-Ding vielleicht nicht erwarten würde, dass wirklich so viel passiert.
Zeigt auch immer, wie schön, ich finde es ja auch mal gut, also was heißt gut, aber ich finde es wichtig, dass solche Filme auch die Grausamkeit von Krieg nicht verherrlichen auf irgendeine Art und Weise.
Ja.
Weil sie laufen halt wirklich, also ich finde, man ist schon sehr ängstlich dabei. Man fiebert schon sehr mit, das ist schon sehr... Es ist schon sehr nah.
Ja, was ich interessant fand, das hat weiß nicht, wer das erzählt hat, aber ich fand das, habe ich gesehen in so einem YouTube-Interview. Mhm. Und zwar hast du so Filme wie Saving Private Ryan, den Steven Spielberg-Film. Ja,
patriotistisch auch sehr, ne?
Ja, der hat, hier ging es eher darum, dass es so Szenen gibt, die einfach einem im Kopf bleiben. Und das ist in dem Fall, es ist die Eröffnungsszene, wo alle auf diesen Strand zulaufen. Und das ist halt krass gedreht damals. Mhm. Und hier bei 1917 hast du das nicht nur, also da hast du nicht eine Szene im Kopf, sondern sehr, sehr relativ viele, weil es sehr oft diese ikonischen Szenerien oder diese bombastischen Sachen einfach passiert und du denkst halt krass, wie gut das einfach gemacht wurde.
Ja, einfach so eine brennende Kirche, was für ein Setting das abgibt.
Ja,
ne? So
diese
große,
diese
brennende Brücke, die Kirche.
Da komplett zerstört ist, fand ich auch krass.
Ja, auch allein dieses, sie bleiben zwischendurch, können ein Stück mitfahren mit einem Zug, also mit einem Trupp, der da lang marschiert und dann bleibt der Wagen stecken. Und du merkst halt, wie er panisch wird, weil sie müssen voran und er wird panisch und du merkst, es liegt einem halt irgendwie auf der Seele, was da passiert und kommen natürlich nicht einfach so durch, sondern werden natürlich auch beschossen. Diese Felder sind ja nie unbeobachtet, damit da jetzt nicht irgendwie der ganze Zug einfach vorangehen kann oder die Front sich nach vorne verschiebt. Ja. Die sind ja alle, da sind ja Flugzeuge, die beobachten, da sind immer noch Soldaten unterwegs. So, das ist hochgradig gefährlich, diese Strecke abzulaufen und auch oft natürlich durch, dass du dir Schutz suchst in Ruinen, in
Gebäuden. Ich glaube, wir haben uns auch zweimal doller erschrocken, oder?
Ja,
einmal so eine richtig, als plötzlich einfach ein Schuss kam und du denkst, alles super, super.
Ja, genau, ruhig. Das sind aber genau solche Sachen, die wichtig sind für so einen Film, dass du halt diese Angst, diese Vermutung.
Weil ich finde auch der Score von dem Film.
Hält dich sehr zurück aber, ne?
Ja, aber der bringt dich halt direkt irgendwie in diese Situation rein.
Natürlich, also das ist genau das, was er tun sollte. Also er ist halt nicht bombastisch.
Er hält sich halt da zurück, wo es ja auf die Charaktere ankommt, aber ist halt in dieser Welt drin.
Ist halt immer, der ist permanent da gefühlt, ne? Also er ist da, er schwingt mit.
Von James Newman, auch nominiert für Best Score.
Ja, Oscar. Und tut genau das, was wichtig ist. Er nimmt sich nicht selbst zu wichtig, der Score. Also er ist da, er unterstützt an den wichtigen Stellen, aber er ist nicht zu überpräsent.
Genau, also das ganze Ding von vorne bis hinten rund, also von den schauspielerischen Leistungen bis hin zur technischen Umsetzung und dann, wie es editiert wurde, fabelhaft.
Beeindruckend, schauspielerische Leistung auch.
Ja.
Also ohne, also nicht, also ich glaube, es kann halt passieren, dass sowas überspielt wird, ne? Dass es halt sehr dramatisch wird, aber es ist sehr nah am Charakter, sehr nah an der Angst. Und das sind halt zwei junge Menschen, deshalb glaube ich gerade für unsere Generation irgendwie ganz interessant, die halt nie direkte Berührungspunkte mit dem Krieg hatten, sagen wir es mal so.
Ja, zum Glück.
Also die Eltern hatten immer noch Großeltern, die mal was erzählt haben, so. Und für uns ist das halt gefährlicherweise nicht so nahbar und nicht so greifbar. Uns ist nicht klar, was Krieg bedeutet, wenn Krieg da ist. So.
Ja.
Und ein Film kann halt das auch dir nicht geben. Er kann dir nicht die Angst geben, die du hast, wenn dir Bomber durch die Gegend fliegen. Aber er kann dir eine Ahnung davon geben, was für ein Terror das ist. Und das kriegt er eigentlich gut hin. Und wie viel Angst du auch hast und was plötzlich gefährlich ist.
Ja, heute könntest du auch nicht solche jungen Menschen wie uns in den Krieg schicken, weil dann kommen dann so, nee, ich kann nicht, ich habe ein Startup, was ich gerade habe, wo ich vegane Sandalen verkaufe.
Ja, aber sorry. Das ist halt die Frage, ne, ob das halt dann überhaupt so wäre oder ob das wirklich dann, ob du wirklich eingezogen würdest dann. Ja. Als wenn du das quasi jeder, ich habe jetzt neulich wieder hier Herr der Ringe gesehen, da wo halt wirklich dann auch die Kiddies quasi in die Rüstung gesteckt worden
sind. Ja, hier ist ein Schwert.
Solange
hier
du halt irgendjemanden aufhalten kannst,
solange du ein Schwert
stehst du mit an der Front. Und ich glaube, es kommt natürlich auch immer darauf an, aber dann, früher war das ja zum Teil dann auch wirklich, das sind ja auch zum Teil noch sehr junge Erwachsene gewesen, die dann in den Krieg gezogen sind.
Auch gerade, wenn du es irgendwo ein Bild auch gesehen von so einer Bataillon, das sind halt echt Kinder. Also die sind vielleicht 16, 17 und paar halt irgendwie gerade 18 geworden.
Ja, ja.
Und die müssen dann halt an die vorderste Front und da irgendwie irgendwelche Attacken starten, sich erschießen lassen, genau. Weil die Kapitäne da irgendwie ihren Plan haben oder einfach kämpfen wollen, wie auch immer.
Das sind halt nur Marionetten bzw. Spielsteine auf einem großen Brett.
Genau, so
ein großes Schachbrett. Aber diese Angst und dieses Ungewisse, dieses etwas Größeres entscheidet halt über dein Schicksal. Das ist halt, du hast es nicht selbst in der Hand, in Anführungsstrichen. Du führst nur aus, was andere entscheiden. Das schwingt hier sehr gut mit. Und da ist in dem Fall halt wirklich so, du hast es im Endeffekt in der Hand, Menschenleben zu retten. Ja. Du führst zwar auch einen Befehl aus, aber du kannst quasi Schlimmeres verhindern. Und
genau, das ist, glaube ich, auch das Interessante. Du hast halt nicht so einen Film, wo es darum geht, irgendwas anzugreifen und irgendwie weiterzukommen in dem Krieg, sondern hier geht es wirklich darum, wir wollen einen Angriff stoppen, wir wollen Menschenleben retten und wir sehen halt das aus deren Perspektive, wie Krieg in diesem Fall zu dieser Zeit gelaufen ist und wie wichtig diese Zeit ist, also dass sie halt von A nach B in einem bestimmten Zeitrahmen kommen müssen, weil du siehst halt wirklich, es fängt irgendwie morgens an einem Tag an und wir müssen halt, weil der Angriff ist für den nächsten Morgen geplant und wir haben halt ein Zeitfenster und das ist super interessant, wie man halt linear da hinkommt. Ja,
genau. Und es ist deshalb, man könnte jetzt zwar Sachen spoilern, aber wir lassen das jetzt mal weg, weil wir würden wirklich jedem empfehlen, sich diesen Film mit wärmster Empfehlung im Kino anzuschauen.
Genau, morgen ist er im Kino, jetzt am Wochenende nichts geplant.
Kino-Tickets einfach nochmal irgendwie ins Kino gehen.
Er ist 19:17.
Nicht übertrieben lang. Es ist völlig in Ordnung.
2,5 Stunden oder so.
Genau, es ist völlig in Ordnung für den Film. Und man muss jetzt noch sagen, normalerweise bin ich diejenige, die im Kino weint. Diesmal hat Raffi sich zum Schluss
verdrückt.
die ein bisschen mit dem Ärmel das Tränchen wegwischen müssen.
Das war aber auch traurig.
Das war wirklich schön, aber auch wirklich traurig.
Ja, das funktioniert aber auch nur, wenn man wirklich in diesen Film reinkommt. Und ich finde, das funktioniert hier sehr gut, weil du bist wirklich...
Du wirst halt gleich mitgerissen, ne?
Ja.
Komplett rein.
Sofort.
Ist an die Hand genommen und so, wir gehen. Und das
von der ersten Minute bist du halt sofort...
Das ist aber auch genau die Entscheidung gewesen, das als One-Shot zu machen. Also als optischen One-Shot. Ganz genau. Leute, geht ins Kino.
Mal wieder ins Kino. Es ist 2020.
1917.
Guckt euch gute Filme an. Knives Out, 1917.
Unbedingt.
Das sind zwei Filme, die
geht ins Kino, es ist Januar, es geht eh noch nichts, da ist noch nichts schön draußen, man kann eh noch nichts machen. Geht ins Kino, habt eine gute Zeit und wir hören uns demnächst wieder.
Bis bald.
Bye.